Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier von und mit Claudia und Andreas Lutschewitz, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik begeben wir uns auf eine anregende und auch abwechslungsreiche Reise vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. Ja, und in den Shownotes verlinken wir passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp. Und jetzt Audio ab! Schönheit und Kunst. Die schönen Künste, könnte man vielleicht auch sagen. Was ist eigentlich Schönheit? Ist Schönheit etwas, das wir sehen, hören, fühlen? Oder nur ein kultureller Code, ein Mythos, ein Etikett, das sich je nach Zeit, Geschmack und Mode verändert? Ich denke, die Frage nach Schönheit stellen sich gewiss nicht nur verliebte Teenager beim Blick in den Spiegel, sondern ich bin mir ziemlich sicher, diese Frage stellen sich und stellten sich auch viele große Denker, Dichter und Künstler. Unter anderem eben auch Umberto Eco und Wolfgang Amadeus Mozart. Für Eco ist schön, neben anmutig, hübsch, auch erhaben, wunderbar, prächtig. Eben ein Adjektiv, das wir oft benutzen, um etwas zu bezeichnen, das uns gefällt. Es scheint so gesehen, als wäre das, was schön ist, identisch mit dem, was auch gut ist. Und tatsächlich gab es in verschiedenen Epochen der Geschichte eine enge Verbindung zwischen dem Schönen und dem Guten. Umberto Ecos großes Werk, die Geschichte der Schönheit, ist eine im besten Sinne populäre und anschauliche Geschichte des Schönen in der Kunst. Ja, und das Wunderkind Mozart, der Witzbold, der Wegbereiter, einer der wenigen Komponisten, dessen Namen auch Menschen kennen, die sonst höchstens Beethoven für einen Hund halten. Okay, dieser Seitenhieb war nun wirklich nicht schön von mir. Also Mozart hatte auch einen besonderen Bezug zum Schönen. Er liebte schöne Kleidung, schöne Möbel, zu Herz und Ohr gehende schöne Musik und auch schöne Musikabende. Also wird dieser Podcast, so hoffe ich, eine schöne Reise für Sie als Zuhörende. Eine Reise durch das Leben Mozarts, durch die schillernden Gassen des späten 18. Jahrhunderts, durch ein kleines, fast überhörbares Werk, die Duport-Variationen aus dem Köchel-Verzeichnis 573 und durch die kulturelle Geschichte der Schönheit, wie sie Umberto Eco so klug wie unterhaltsam nachgezeichnet hat. Es ist eine Reise durch Töne und Bedeutungen, durch Philosophie und Musik, durch die Idee der Variationen, nicht nur als musikalische Technik, sondern als Lebenshaltung.
Thank you.
Wolfgang Amadeus Mozart, geboren 1756 in Salzburg, war ein Wunderkind, das schon in jungen Jahren komponierte, durch ganz Europa reiste, Fürsten und das adelige Publikum begeisterte. Sein musikalischer Stil entwickelte sich rasch und sein Repertoire war breit. Und was man wissen darf, Mozart lebte in einer Zeit tiefgreifender, ästhetischer Debatten. Die Aufklärung war in vollem Gange. Begriffe wie Geschmack, Güte, Gefühl, Ausdruck, eben Expression, natürliches versus künstliches Schöne, wurde diskutiert. Schriften von Philosophen, aber auch ästhetische Theorien aus Frankreich beeinflussten die Musiker und die Komponisten. Dabei war Mozarts Umfeld vorwiegend Salzburg, Wien und Italien. Und jede Region hatte eben ihre eigene Schönheit, ihr eigenes Schönheitsideal. In der Musik und in der bildenden Kunst. In Opern war die Schönheit nicht nur melodisch, sie war Ausdruck von Charakter, Drama, Affekt. In Instrumentalmusik wurde Schönheit in der Form gesucht, also Harmonie, Proportion, Klarheit, Ausgewogenheit. Ja, und Mozart war ein Meister in alledem. Und für den heutigen und so hoffe ich schönen Podcast wählte ich Mozarts Duport-Variationen, von denen Sie bereits das Thema hörten. Doch was sind, fragen Sie sich jetzt vielleicht, Variationen? Eine Variation ist im Wesentlichen die Abwandlung eines vorgegebenen Themas. Und eben dieses Thema, eine Melodie, oft mit Begleitung, dient als Ausgangspunkt. Dann folgen Veränderungen dieses Themas, die Variationen. Veränderungen in Rhythmus, Harmonie, Tonart, Artikulation, Ornamentik, manchmal sogar im Charakter. Schneller, langsamer, tänzerischer, virtuos. Und Variationen haben auch einen geschichtlichen Ursprung. Schon in der Renaissance und Barockzeit gab es Variationen. Aus der Barockzeit kennen Sie vielleicht die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Und die Funktion der Variationen war auch vielfältig, sowie die Variationen häufig selbst. Sie waren zum einen Übung für Komponisten und Ausführende. Und zum anderen erwartete das Publikum Abwechslung und trotzdem Wiedererkennung. Die schöne Kunst bei Variationen ist nämlich, musikalisch genug zu tun und gleichzeitig nicht zu viel. Das Thema muss also wahrnehmbar bleiben. Mozart nutzte Variationstechniken häufig in Klaviersonaten, Sinfonien, aber auch in kleinen Stücken. Seine Variationen sind oft nicht exzessiv virtuos, sondern elegant, klar und ausgewogen. Bei ihm stehen Stil und Ausführung in Form und Ausdruck im Gleichgewicht. Und hier kommen jetzt die Duport-Variationen ins Spiel. Die Duport-Variationen waren eine Art musikalischer Bestechungsversuch von Mozart bei seinem Kollegen Jean-Pierre Duport. Im Frühjahr 1789 reiste Mozart nach Berlin an den preußischen Hof. Das Ziel? Die Finanzen aufbessern. Zwar gibt es nur Vermutungen darüber, welche Möglichkeiten an Kompositionsaufträgen, Stellenangeboten und lukrativen Konzertauftritten sich für Mozart tatsächlich vor Ort aufgetan haben, Fest steht aber, dass es ihm ziemlich schwer gemacht wurde, bei König Friedrich Wilhelm II. Eine zweckdienliche Audienz zu bekommen. Mozart wurde verwiesen an den französischen Cellisten Jean-Pierre Duport, dem Oberintendanten der Kammermusik am preußischen Hof. Mozarts Schlüssel zum König lag nun also in dessen Händen. Da versuchte er es mit einer Schmeichelei. Er nahm ein Menuett von Duport, die Cellosonate D-Dur, Opus 4 Nummer 6, und schrieb über dessen Thema 9 Variationen. Letztlich hat Mozart nach einiger Zeit seine Audienz bei Hofe bekommen. Ob seine Kompositionen dabei eine Rolle gespielt haben oder nicht, man weiß es nicht so genau. Das Ausgangsthema dieser Variationen war typischerweise einfach, eingängig, harmonisch klar, melodisch singbar. Es vermittelte eine Stimmung. Bei jeder Variation veränderte Mozart etwas Kleines, Feines, vielleicht ornamentierte er die Melodie, fügte Läufe ein, veränderte die Begleitung, wechselte die Tonart, modifizierte Rhythmus oder Artikulation. Mozart achtete auf Abwechslung, nicht nur auf Variation in der Technik, sondern auch im Charakter. Daher kann eine Variation bei ihm tänzerisch sein, die nächste feierlich, eine andere schlicht und ruhig. Und während manche Variationen stärkere technische Anforderungen haben, wie zum Beispiel schnelle Läufe, Sprünge, Triller, so legt Mozart nie die Virtuosität über den Ausdruck. Die Schönheit liegt bei ihm nicht nur in Brillanz, sondern auch in Empfindung, in der Balance. Mozarts Variationen zeigen seine Fähigkeit, sich einem gegebenen Thema anzupassen und es auf stilistisch vielfältige Weise auszuschöpfen. Das genau ist der ästhetische Moment bei Mozart. Variation als Kunstform, nicht bloße Wandlung. Die Variationen spiegeln Geschmack und Erwartung aus Mozarts Zeit, aber auch Harmonie und Ausdruck. Sie sind Zeugnis der Verbindung von Technik und Gefühl. Und wie hat sich das Ideal der Schönheit in der Geschichte entwickelt? Wie hängt das mit Musik und speziell mit Mozart zusammen? Schon in der Antike wurde Schönheit thematisiert, zum Beispiel bei den Griechen. Man denke nur an die Göttin Muse oder die Göttinnen Musen, deren Andenken nicht nur im Wort Museum, sondern auch im Wort Musik über Jahrtausende enthalten geblieben ist. Und die Antwort des Orakels von Delphi auf die Frage, nach welchem Kriterium Schönheit zu bewerten sei, war: Das Richtigste ist das Schönste. So wurde im goldenen Zeitalter der griechischen Kunst Schönheit immer mit anderen Werten verknüpft, wie dem Maß oder dem Angemessensein. Dazu kommt ein latentes Misstrauen der Griechen gegenüber der Dichtung, die bei Platon insofern explizit wird, als dass Kunst und Dichtung und als Konsequenz damit auch die Schönheit den Geist und den Blick erfreuen mag. Eine Definition der Schönheit finden wir bei den Griechen jedoch nicht, wobei Sokrates und Platon das Thema der Schönheit weiterentwickelten. Sokrates unterschied dabei unter idealer Schönheit, also die der Natur dargestellten, der Natur gegebenen, die geistige Schönheit und die nützliche funktionale Schönheit. Platons Vorstellung war da schon komplexer. Er sprach von der Schönheit als Harmonie und Proportion der Teile. Schönheit als Ganzes. Schönheit entsprach also nicht dem, was man sieht. Tatsächlich war ja Sokrates Hässlichkeit berühmt. Er strahlte jedoch von innen eine gewisse Schönheit aus, so wird überliefert. Der Körper war für Platon also nur eine dunkle Hülle, die die Seele gefangen hält. Es muss die sinnliche Wahrnehmung durch die intellektuelle Wahrnehmung überwunden werden und dies erfordert das Erlernen der Kunst der Dialektik, das heißt der Philosophie. Und demnach ist es nicht allen gegeben, wahre Schönheit zu erfassen. Denn wer beherrscht schon gänzlich die Philosophie? Im Mittelalter war Schönheit oft religiös gebunden. Die göttliche Ordnung spiegelte sich in diesem Zeitalter zum Beispiel in Architektur. Denken Sie an die wunderbaren Kathedralen wie Chartres, Reims, Notre-Dame de Paris. Und diese Ordnung spiegelte sich auch in liturgischer Musik. Schönheit als göttliches Attribut, weniger als subjektiver Genuss. In der Renaissance liegt die Schönheit im menschlichen Maß. Sie ist die Stunde des Humanismus. Schönheit schaut hier auf Perspektive und Proportion. Es werden die antiken Ideale wiederentdeckt und Schönheit wird auch menschlicher, sichtbarer, sinnlicher. Und bei einem Blick in die Barockzeit erkennt man schnell den Wandel, den sie bringt. Kontraste, Ornamentik, Schönheit ist nicht länger nur das Ruhige, Maßvolle, sie kann dramatisch, kraftvoll, emotional sein. Die Barockzeit spiegelt beim Schönen die üppige Pracht, dramatische Emotionen, starke Kontraste und einen großen Fokus auf Macht. Denken Sie dabei an das Schloss zu Versailles. Und für die Musiker hat das die Auswirkung, dass Musik Gefühle hervorrufen soll. Muss. Der Zuhörer empfindet Mitleid, Freude, Trauer. Schönheit wird musikalisch im Barock also komplexer, da es nicht nur um Harmonie, sondern auch um Klangfarben, Dynamik, Schnörkel, eben Verzierung geht. Und im 18. Jahrhundert passiert dann etwas Entscheidendes. Es entsteht die Ästhetik als philosophische Disziplin. Autoren wie zum Beispiel Alexander Gottlieb Baumgarten, der von 1714 bis 1762 lebte, definieren Ästhetik, Vernunft, Gefühl zum Beispiel als Gegenstand der Reflexion. Die Ästhetik ist bei Baumgarten die Wissenschaft von der sinnlichen Erkenntnis. Und mit sinnlicher Erkenntnis meint er die sinnliche Wahrnehmung. Und in der Musik entwickelt sich während dieser Zeit, während der Aufklärung, die klassische Form. Klarheit, Proportion, Struktur, Transparenz. Melodie und Harmonie bauen aufeinander auf. Periodik, also regelmäßig Wiederholendes, wird wichtig. Dabei spielen zum Beispiel die Formen Sonate, Variation, Rondo eine große Rolle. Ja, und Mozart, also ein Komponist und Musiker der Klassik, er steht in dieser Tradition. Seine Musik verbindet Klarheit und Regel mit Empfindung und Tiefe. Sein Stil idealisiert Schönheit als Balance zwischen Struktur und Gefühl. Und in der Romantik schließlich passiert Folgendes. Sie reagiert darauf. Das heißt, sie will mehr Ausdruck, mehr Individualität, mehr Dunkelheit, Geheimnis, Leidenschaft. Schönheit wird subjektiver, manchmal auch hässlicher, eben als ein Teil des Schönen betrachtet. Und im 19., 20. Jahrhundert erweitern Komponisten die Begriffe wie dissonante Harmonik, expressive Klangfarben, neue Formen. Schön ist dann nicht mehr unbedingt das, was traditionell harmonisch und glatt ist. Es kann auch die Kakophonie sein oder so. Aber das 18. Jahrhundert und speziell Mozart bleibt für viele Menschen eine Art Ideal. Nicht zuletzt wegen der oft gepriesenen Wahrheit in Mozarts Musik. Eben das Gefühl, das die Anmut und alles verbindet. Harmonisch und zugleich lebendig. Wie trägt nun Mozart zur Idee von Schönheit bei? Wie nutzt er traditionelle Vorstellungen dazu? Seine Musik wirkt mühelos, obwohl im Inneren große Kunst steckt. Unter Musikern, speziell Pianisten, gibt es den Spruch, Mozart ist für Kinder zu leicht und für Pianisten zu schwer. Die Schönheit bei Mozarts Werken liegt oft in der Balance zwischen Einheit und Vielfalt, zwischen Wiedererkennbarkeit und Überraschung. Und seine Dupont-Variationen sind hierfür ein gutes Beispiel. Das Thema bleibt präsent, aber jede Variation bringt Nuancen. Eben nicht nur Glanz und Virtuosität, sondern auch Ruhe, Zartheit, Nachdenklichkeit. Mozarts Musik spricht unterschiedlich. Und viele Stellen, die stiller sind, lassen Raum zum Nachdenken und auch zum Nachfühlen. Schönheit als Spiegel der Seele, das war ein Teil von Mozarts Kunst. Und Mozart war auch kein radikaler Revolutionär. Er brach nicht mit Harmonie oder Form wie später manch anderer Komponist. Er wusste, wie man Tradition respektiert und zugleich weiterentwickelt. Eben durch neue Wendungen, durch Feinheiten im Ausdruck, Variationen in Dynamik, Artikulation, durch poetische Momente. Im 18. Jahrhundert haftete dem Begriff Geschmack große Bedeutung an. Wer guten Geschmack hat, kann Schönheit erkennen, beurteilen, unterscheiden, so dachte man damals. Man unterschied also Gutes von schlechtem Stil. Und Mozarts Publikum war gebildet oder es betrachtete sich als solches. Es hörte, es verglich, es hatte Erwartungen. Und ein häufiges Thema in klassischer Musik ist auch deren Natürlichkeit. Oder anders gesagt, das Natürliche in der Kunst. Man könnte vielleicht auch sagen, nicht so viel technischer Schnickschnack. Schönheit liegt für Mozart in beiden Polen, das heißt im natürlichen Ausdruck und in kunstvoller Gestaltung. Und Mozart war auch die Affektlehre wichtig. Musik sollte nach seinem Verständnis, und er ist diesbezüglich auch nicht der Einzige, Gefühle hervorbringen. Daher wird Schönheit auch häufig mit Gemütsbewegung verbunden. Und in den Dupont-Variationen gibt es viele dieser Gemütsbewegungen. Manche Variationen stimmen traurig, wirken sehnsüchtig und manche Variationen wirken fröhlich, ausgelassen, tänzerisch. Und welche Fragen sich nun bei mir formen? Kann Schönheit allgemeingültig sein? Gibt es also Prinzipien, die jeder erkennt? Oder ist Schönheit subjektiv? Mozart setzte auf beides. In seiner Musik gibt es Regeln: Harmonie, Melodie, Form. Und diese empfinden viele als schön. Und es gibt in seiner Musik auch individuelle Nuancen, das heißt bestimmte Wendungen, Phrasierungen, Überraschungen, die einzigartig sind. Und so auch seine Dupont-Variationen, die universell erkennbare Schönheit und gleichzeitig Mozarts persönliche Handschrift präsentieren. Thank you. Wie nehmen wir Menschen Schönheit wahr? Ganz ehrlich, wenn wir heute von Schönheit sprechen, denken wir viel an Filter, algorithmusgesteuerte Ideale, Perfektion ohne Tiefe und womöglich auch an KI-Bilder. Und bei Musik? Oft konsumieren wir sie, selten hören wir wirklich zu. Also bewusst. Ja, und hier kommt der italienische Meisterdenker Umberto Eco ins Spiel. In seinem Werk Die Geschichte der Schönheit geht er der Frage nach, wie sich das Schönheitsideal im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Von der strengen harmonischen Ordnung der Griechen über die Gotik bis hin zur barocken Sinnlichkeit. Und schließlich zur modernen Ironie und der Schönheit des Konsums unserer heutigen Zeit. Doch woher wissen wir eigentlich, was schön ist? Umberto Eco zeigt in seinem groß und reich illustrierten Buch mit Bildern und Texten, dass Schönheit nie etwas Absolutes und Unveränderliches ist, sondern je nach Zeiten und Kulturen ganz verschiedene Gesichter hat. Und dass dies sowohl für die sinnlich erfahrbare Schönheit eines Mannes, einer Frau, einer Landschaft, als auch für die Schönheit in der Kunst, also in Gemälden, Statuen, Bauten und Fotos gilt. Schönheit ist eben immer auch ein Spiegel ihrer Zeit. Und so wird Umberto Eco zum Beispiel der Satz zugeschrieben, die Geschichte der Schönheit ist auch die Geschichte dessen, was man als schön zu empfinden gelernt hat. Was als schön gilt, hängt folglich nicht nur vom Geschmack des Einzelnen ab, sondern auch vom Weltbild, einer Epoche und von der Bildung. Für die Griechen war das Schöne eben Gleichbedeutung mit dem Wahren und Guten. Im Mittelalter war Schönheit das, was zu Gott hinführte. In der Renaissance wurde Schönheit zum Zeichen von Harmonie, Humanität und Naturverbundenheit. Im Barock war sie theatralisch, emotional, überbordend und gülden. Und im 18. Jahrhundert, also zu Mozarts Zeiten, wurde Schönheit wieder maßvoll, balanciert, aber auch zunehmend subjektiv. Das Schöne war, was innerlich bewegt. Und Mozart, ja, er bewegte. Und er bewegt noch heute. Aber warum? Weil seine Musik beides kann, dem Ideal dienen und es gleichzeitig zu hinterfragen. Weil seine Musik einerseits absolut meisterhaft konstruiert ist und andererseits tief menschlich bleibt. Weil seine Musik zwischen mathematischer Klarheit und emotionaler Offenheit oszilliert. Genau deshalb wird auch heute bei Mozart immer wieder vom Inbegriff musikalischer Schönheit gesprochen. Denn Seine Musik wird oft als harmonisch klar elegant zitiert, eben als das Ideal der Klassik. Aber es gibt auch Kritik, die ihm entgegenschwappt. Manche finden Mozart zu nett oder nicht radikal genug. In einer Welt voller Reize bietet Mozarts Musik für mich eine Art Gegenpol. Schönheit in Klarheit, Balance, Melos, also melodisch orientiert. Und wie Sie, wenn Sie unseren Podcast häufiger hören, vielleicht wissen, ist seine Musik, da ich Synästhetikerin bin, bei mir zitronengelb. Zu Synästhesie hören Sie gerne in unseren Podcast Nummer 3, der den bunten und, so finde ich, vielversprechenden Titel Showman des Klaviers, der Synästhetiker Franz Liszt, trägt. Und weiter wirkt Mozarts Musik auf mich auch als Inspiration, denn seine Variationstechnik zeigt, wie man aus Bekanntem Neues schafft. Und das ist ja gerade in unseren heutigen Zeiten in vielen Bereichen mehr als wichtig. Gehen wir für einen Moment einen schönen Schritt zurück. Was, wenn Variationen nicht nur ein musikalisches Prinzip sind, sondern ein ästhetisches Weltbild? Wenn das Schöne nicht darin liegt, dass etwas perfekt ideal abgeschlossen ist, sondern darin, dass es offen ist, wandelbar, facettenreich. Mozarts Duport-Variationen wären dann nicht nur Musik, sondern ein Gleichnis fürs Leben, fürs Denken. Für die Kunst. Denn was Echo für die Literatur und das Bildwerk sagt, gilt doch auch für die Musik. Das Schöne ist das, was uns nicht festnagelt, sondern zum Weiterdenken einlädt. Oder, um es mit dem Philosophen Theodor W. Adorno zu sagen, das Schöne in der Kunst ist nicht das Idyllische, sondern das Widerständige, das den Betrachter herausfordert. Ja, und Mozarts Musik tut genau das. Sie schmeichelt, aber sie fordert auch heraus. Sie unterhält, aber sie reflektiert auch. Sie ist in jeder Variation eine neue Einladung zum Staunen und zum neugierig Weiterdenken, Weiterfühlen. Mozart ist längst nicht mehr nur ein Komponist. Er ist ein Mythos ein Kulturgut. Und trotzdem hat seine Musik keinen Staub angesetzt. Warum? Weil Mozart mehr ist als nur Musik. Er ist eine Haltung zum Leben, eine Haltung, die neugierig ist, verspielt, tiefgründig, humorvoll und hochintelligent. Seine Musik hält einem die Tür zur Schönheit offen, ohne zu sagen, so muss sie aussehen. Stattdessen lädt seine Musik ein zum Erkunden, Lauschen, zum Interpretieren. Und genau das ist auch die Stärke von Umberto Ecos Idee von Schönheit. In seinem Werk zeigt er, dass Schönheit kein Dogma ist, sondern ein Dialog zwischen Werk und Betrachter, zwischen Zeit und Gefühl, zwischen Kultur und Persönlichkeit. Und in diesem Sinne sind Mozarts Dupont-Variationen ein leuchtendes Beispiel. Ein höfisches Stück Musik, geschrieben in einer Phase persönlicher Unsicherheit, verwandelt in ein Werk, das Jahrhunderte überdauert. Gerade weil es nicht vorgibt, was schön ist, sondern weil es zeigt, wie man Schönheit in der Veränderung finden kann. Während ich so durch Ecos Geschichte der Schönheit blätterte oder besser mich hindurchwühlte, durch Seiten voller Madonnen, Musen, Monumenten, erkannte ich ein Muster. Schönheit ist niemals neutral. Sie ist immer verhandelt, geprägt, umkämpft. Im Mittelalter galt der schmerzlich leidende Christus als Inbegriff des Schönen. In der Renaissance waren es die wohlgeformten Körper nach antikem Vorbild. Im 19. Jahrhundert verschob sich der Fokus auf das Exotische, das Erhabene, das emotional Überwältigende. Und heute? Heute ist Schönheit fragmentiert, gleichzeitig idealisiert und dekonstruiert, gefiltert, vermarktet, politisiert. Und gerade deshalb ist es so wohltuend, sich Mozarts Musik zuzuwenden, weil sie nicht schreit, sondern spricht, weil sie nicht vorgibt, sondern anbietet, weil sie nicht zwingen will, sondern einlädt. Nun, am Ende dieses Podcasts bleibt vielleicht oder gewiss kein klarer Begriff von Schönheit zurück. Aber das ist auch gut so, so mein Verständnis zum Schönen und zur Schönheit. Denn Schönheit, das zeigen Mozart und auch Eco, ist kein Zustand, sondern eine Erfahrung. Sie ist das, was passiert, wenn etwas in uns zum Schwingen gebracht wird. Wenn ein Klang, ein Bild, ein Gedanke etwas in Bewegung setzt. Wenn wir also die Dupont-Variationen hören, nicht nur technisch, sondern mit offenem Herzen, dann hören wir einen Komponisten, der Spaß hat am Spiel. Einen Menschen, der sucht und formt. Ein musikalisches Denken, das über den Augenblick hinausgeht. Wir hören eine Variation über das Schöne. Vielleicht liegt genau darin das Geheimnis, dass das Schöne nie endgültig ist. Dass das Schöne sich entzieht, wenn man es festhalten will. Dass es entsteht und vergeht und wieder neu entsteht. wie ein Thema, das in Variationen durch die Zeit getragen wird. Mozart lehrt uns nicht nur Musik, er lehrt uns Verwandlung. Er zeigt, Schönheit ist nichts, das man besitzt, sondern etwas, das man immer wieder neu erschafft. Ob mit Tönen, Worten, Farben oder Gedanken. Schönheit ist Variation. Und vielleicht ist das der schönste Gedanke von allem. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Danke, dass Sie sich zugeschaltet und bis hierhin gelauscht haben. Schön wäre es, wenn Sie diesen Podcast bewerten und abonnieren. Denn damit erhöhen Sie seine Reichweite und das wiederum würde uns sehr helfen, denn dann werden wir mehr gehört. Und wenn Sie dazu keine Lust oder Zeit haben, dann ist das auch in Ordnung. A bientôt!